Kunst gefasst. Gespräche mit Menschen aus Kunst und Kultur. Ein Podcast von und mit der Pianistin und Autorin Anna-Maria Markowina.
Jerome, ich freue mich unglaublich, dass wir dieses Gespräch führen können, dass du gekommen bist, dass du die Zeit gefunden hast. Und ich würde dich bitten, dass du dich ein bisschen mit ein paar Worten erstmal selber vorstellst, wenn das geht.
Sehr gerne. Danke für die Einladung. Mein Name ist Jerome Lenzen. Ich wohne seit 5 Jahren in Köln. Nachdem ich vorher in Heidelberg und Paris studiert hatte, bin ich hierher gekommen, um mich einerseits wissenschaftlicher Arbeit und andererseits kultureller Arbeit zu widmen und verfolge jetzt seit 5 Jahren verschiedenste Projekte. Also ich habe mich nicht auf eine Sparte festgelegt, sondern eher auf eine Herangehensweise an Kunst- und Kulturprojekte, nämlich einen integrativen, inklusiven, interkulturellen Ansatz werde ich meistens.
Dann sind wir eigentlich schon mittendrin im Gespräch. Ich wollte noch ein bisschen deinen Werdegang schildern, aber es ist viel zu spannend, was du machst. Nur ein Wort, wir haben uns kennengelernt über das wunderbare Projekt Beethoven bei uns. Beethoven konnte ja dieses Jahr nicht so richtig gefeiert werden.
Das ist wohl wahr. Also Beethoven bei uns war ja zum Glück, du warst ja selber beteiligt mit einem ganz tollen Konzert, war das im letzten Jahr bereits am 14. 15. Dezember ein Projekt mit über 800 Hauskonzerten.
Wahnsinn.
In einer intimen, nahen Atmosphäre und das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ein solches Projekt wäre natürlich komplett ins Wasser gefallen.
Ja, wir hatten hier bei uns fast 100 Gäste. Ich hatte die Diabelli-Variation von Stefan Heuke gespielt und wenn ich daran zurückdenke, scheint es tatsächlich eine andere Zeit gewesen zu sein. Womit wir beim Jetzt sind, Jerome, wie geht es dir?
Heute geht es mir gut.
Heute geht es dir gut. Was hast du heute Morgen schon gemacht?
Ein bisschen das Gleiche wie jeden Morgen. Ich starte immer mit Radio hören in den Tag und einem Kaffee. Und dann mache ich mir so den Plan für den Tag, nehme mir ein paar Sachen vor, mal mehr, mal weniger. Heute tatsächlich eher weniger Selbstbestimmtes, weil einfach viele Termine im Laufe des Tages anstanden und wenig Zeit einfach zum freien Schaffen da war.
Du bist also nicht nur selbstbestimmt, auch in dieser etwas unstrukturierten Zeit. Was waren das für Termine, wenn ich so indiskret fragen darf?
Ich habe heute an einer Konferenz des Landschaftsverbands Rheinland teilgenommen, einer Digitalkonferenz natürlich in diesen Zeiten und habe mich damit beschäftigt, wie vielleicht nächstes Jahr Kulturtourismus wieder stattfinden kann.
Und habt ihr Ergebnisse?
Zum Teil. Also wir wissen zumindest, also wir als die Zuhörer dieser Konferenz, welche Profile sozusagen angesprochen werden müssen, was sich die Menschen von Kulturtourismus erhoffen. Auch dort gibt es eben verschiedene Milieus natürlich, verschiedene Interessen, die an so ein Kulturtourismusangebot gestellt werden. Und ich glaube schon, dass ich meinen Einblick in diese verschiedenen Milieus noch ein bisschen vertiefen konnte, was mir natürlich dann helfen wird, wenn ich selber ein Angebot konzipieren möchte.
Sag mal, mir brennt eine Frage auf der Seele, die ganze Zeit schon, all diese Wochen und früher auch natürlich. Aber was glaubst du, was ist die Aufgabe der Kultur? Hat sie eine Aufgabe? Gesellschaftlich meine ich.
Ich wollte gerade fragen, gesellschaftlich. Sonst hätte ich nämlich gesagt, es gibt wahrscheinlich zwei Sphären. Eine vielleicht rein ästhetische, dass es Kultur möchte gefallen in vielerlei Hinsicht. Aber gesellschaftspolitisch möchte ich meinen, dass Kultur vor allen Dingen ein Korrektiv sein muss. Wunderbar. Und ich bin ein großer Fan davon, wenn Kultur sich ein bisschen aus dem Fenster lehnt, wenn Kultur Verunsicherung schafft und auch politisch wird.
Zum Nachdenken anregt, aufrüttelt.
Ganz genau, ja.
Eine Art Katharsis?
Genau, also ich glaube, das ist etwas, was vielleicht auch in manchen Kulturrichtungen ein Stück weit zu kurz kommt momentan. Also ich denke gerade an die bildende Kunst. Nicht, weil ich von bildenden Künstlern, die ich in der freien Szene begegne, dazu wenig Verunsicherung empfinde, sondern wenn ich über die Kulturmessen gehe, über die Art Cologne beispielsweise, dann habe ich oft das Gefühl, dass so ein Stück weit wir uns in einer Phase befinden, wo die Ästhetik zu stark im Mittelpunkt steht und zu wenig politisch eigentlich etwas formuliert wird. Also natürlich gibt es die ein oder andere Position, ganz klar. möchte da nicht alle über einen Kamm scheren, aber vieles ist dann doch ein Stück weit zu gefällig.
Wow, das ist ein wichtiger Satz. Ja. Was glaubst du, woran liegt das? Ich sehe es übrigens genauso. Ich stimme dir vollkommen zu. Was glaubst du, warum wie ist der Zeitgeist? Warum muss Kunst gefallen zurzeit, um erfolgreich zu sein? Ist das so? Und wenn ja, warum?
Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer momentan, wenn man jetzt an neu sich etablierende KünstlerInnen denkt, diesen Mittelweg zu finden zwischen, ich muss natürlich in bestimmte Förderrichtlinien passen, ich muss bestimmte Kriterien erfüllen, die sozusagen aufgesetzt wurden, die nach bestimmten Plänen funktionieren, ob das jetzt vom Bund ist oder vom Land oder auch in einer Kommune. Dort gibt es ja auch gewisse Richtlinien, innerhalb derer gefördert wird. Und auf der anderen Seite, sich frei entfalten zu können und die Möglichkeit zu haben, auch Sachen zu machen, die schlichtweg nicht vermarktbar sind, die letztendlich nichts einspielen können, weil sie auch gar nicht darauf ausgelegt sind. Und es gibt da definitiv auch einige KünstlerInnen, denen das ja vielleicht ein Stück weit egal ist und die sagen, nein, ich muss hier Kunst machen, ich muss hier nicht verkaufen, aber die Kunst geht nach Brot, sagt der Maler bei
Emilia Galotti. Ja,
genau.
Die Kunst geht nach Brot. Das soll sie nicht, das darf sie nicht, in meinem kleinen Reiche gewiss nicht. Und das war damals schon gelogen.
Genau.
Das ist der Prinz von Gonzaga, ja?
Genau, mit dem beschäftige ich mich gerade ganz intensiv, deswegen
Lessing.
Ein schönes Thema.
Lessing, dann sind wir ja fast schon bei der Ringparabel. Aber gut, die Kunst geht nach Brot und das soll sie nicht. Das soll sie nicht, weil sie nicht nur Ästhetik vermitteln soll, Schönheit, sondern auch einen Inhalt, möglichst wahr. Inhalt, Wahrheit und Ästhetik gehen ja nicht immer zusammen. Und im Moment ist die Kunst still. Ich finde das bedenklich. Mhm. Ich finde, dass im Moment Kunst nötiger ist denn je, weil wir genau jetzt die Stimme brauchen und die Katharsis, die uns die Kunst ermöglicht. Ich denke, alle sind nachdenklich geworden und ein bisschen still. Mir zum Beispiel fehlt natürlich die Musik. Ich merke ja, das ist ja meine Domäne. Aber mir fehlen auch die Ausstellungen. Mir fehlt das Theater. Mir fehlt die Message. Mir fehlt die Botschaft. Mir fehlt der Kampf. Aber wir Künstler, wir können ja gar nicht kämpfen. Und du als Manager der Kunst schon. Ne?
Ja, also ein Stück weit ist man natürlich freier. Man kann natürlich anders auftreten, weil man nicht für sich selbst etwas fordert, etwas einfordert von beispielsweise der Politik, sondern natürlich für andere. Und das ist immer eine angenehmere Position, wenn man nicht für sich selber kämpfen muss, sondern wenn man für andere kämpfen kann.
Da sind wir ja beim Anfang. Erzähl mir doch bitte von deinem großen Projekt und von deinem großen Anliegen. Was genau macht ihr da?
Es zerfällt ja so in viele kleine Projekte und wir wollen letztendlich einerseits neue Zugänge zu Kunst schaffen und mit neu meine ich jetzt nicht nur, dass wir neue Arten von Kunst ausprobieren wollen, sondern wir wollen auch ein neues Publikum vor allen Dingen ansprechen. Und wir wollen so ein bisschen davon wegkommen, dass einfach ein Großteil der Kunst- und Kulturangebote einen kleinen Teil der Bevölkerung tatsächlich aktiv erreicht. Ob es nicht noch mehr Leute anspricht, ist natürlich eine andere Frage, aber ich glaube tatsächlich, dass am Ende viele nicht so viel davon mitbekommen, unabhängig davon, ob es ihnen gefallen würde oder nicht, sondern einfach, weil Barrieren existieren und diese Barrieren sind zum Teil unsichtbar. Also ich rede nicht von Rampen, die man an ein Theaterhaus machen kann, damit die Rollstuhlfahrerin sozusagen reinkommen kann, sondern ich rede von anderen Barrieren, die viel tiefer sitzen, die damit zusammenhängen, dass sich Menschen eventuell nicht trauen, zu einer Kulturveranstaltung gehen, weil sie meinen, dass sie sich vielleicht nicht passend kleiden können. Oder auch, dass sie niemanden in ihrem Umfeld wissen, der sie begleiten würde und sie nicht allein diesen Schritt machen möchten. Das ist etwas, was in den letzten Jahren viele Studien ergeben haben, fast Besucherbefragungen, Nichtbesucherbefragungen, dass es oftmals tatsächlich einfach an der Begleitung fehlt und vielleicht auch ein Stück weit an dem, ich würde das mal Kulturmut nennen, dass man sich in seinem eigenen Umfeld vielleicht auch mal bekennt dazu, dass man so etwas wie ein Theaterstück ganz schön findet und eben nicht ja, auf die in den jungen Jahren vielleicht irgendwie so ein bisschen beliebteren alternativen Kulturrichtungen abfährt.
Netflix
oder Clubs. Also ich habe großen Respekt vor auch dieser Clubkultur, die ja momentan es noch schwerer hat als alle anderen. Das werden die letzten sein, die wieder starten dürfen. Hm. Aber es ist ein bisschen unkonventioneller, wenn jemand, der Mitte 20 ist, gerne ins Theater geht, als wenn er gerne feiern geht.
Aber wo setzt du dann an? Ich meine, du kannst das Umfeld dieser Theaterliebhaberinnen ja nicht ändern. Wo fängst du dann an?
Letztes Jahr war der Ansatz tatsächlich über die Überraschung zu gehen. Mhm. Also ich versuche Menschen aus ihrer kulturellen Wohlfühlzone, also sprich ihrem normalen Kulturverhalten herauszuholen, indem die Kultur ein bisschen das macht, was sie vor dem 19. Jahrhundert gemacht hat, nämlich zu den Menschen zu gehen und nicht andersherum. Also bevor die großen Häuser entstanden sind, bevor Museen und Opernhäuser letztendlich zu Tempeln der Kultur wurden, wo dann die Bevölkerung hinpilgerte, ging die Kultur ja hinaus zu den Menschen, über fahrende Gruppen beispielsweise. Und eine solche fahrende Gruppe haben wir versucht, ins 21. Jahrhundert zu übersetzen, indem wir ein Ensemble gegründet haben, das Flashmobs in Köln durchgeführt hat. Und zwar an Orten, die vielleicht nicht so sehr mit Kulturangeboten in Verbindung gebracht werden, nämlich dem Kölnberg, mit Porz-Finkenberg, mit Köln-Kalk. Genau an diesen Orten ist zu völlig gewöhnlichen Uhrzeiten, so samstags um 14 Uhr, plötzlich dieses Ensemble flashmob-artig in Erscheinung getreten und hat plötzlich ein Konzert gespielt. Und dadurch hatten wir ein Zufallspublikum. Und dieses Zufallspublikum, die Menschen kamen raus, die gingen auf die Balkone, an die Fenster, haben sich drumherum gestellt. Das war jetzt nicht die normale Straßenmusik, der man ja auch durchaus zufällig begegnet in seinem Alltag. Sondern
und die außergewöhnlich gut ist oft.
Die außergewöhnlich gut ist oftmals. Ich habe auch immer großen Respekt vor diesem Mut, sich da hinzustellen und einfach loszutrellern. Aber tatsächlich so ein aufwendiges Ensemble mit, wir hatten eine Zitar, wir hatten ein Cello, eine Viola, ein Klavier, ein Flügelhorn. Also wirklich eine ganz tolle Konstellation von Instrumenten. Und ein ausgefeiltes Programm und das begegnete den Menschen ganz unverhofft und sie haben es genossen. Das war so die Rückmeldung.
Wie habt ihr das Klavier denn rausbekommen?
Es war ein E-Piano.
Ah, okay. Weißt du, ich habe vor vielen Jahren, als ich bei den Meisterkursen in Freiburg war, bei meinem verehrten Lehrer Vitali Magulis, habe ich eine Sache erlebt, die hat mich tief beeindruckt. Und zwar, wir waren alle Altersschattierungen. Ich glaube, der jüngste Teilnehmer war irgendwie 10. Und ja, wie das beim Meisterkurs ist, der älteste 30. Ich gehe weit drüber hinaus bei meinen Kursen, aber in der russischen Schule war das so. Und dieser 10-Jährige hatte seine Schwester begleitet. Er spielte Geige. Und wir waren immer knapp mit Überräumen. Und hat sich dieser Knirps in Freiburg in die Fußgängerzone gestellt vor das historische Kaufhaus und hat geübt. Das heißt, er hat gespielt. Und das war so unglaublich beeindruckend. Er hat einfach in Ruhe seine Geige gespielt und hat ziemlich viel Geld eingenommen. Das hat ihn sehr gefreut. Naja, das ist viele Jahrzehnte her. Nein, ich will nicht übertreiben, also viele Jahre her. Aber das war so eine Message. Warum soll ich denn drin üben? Draußen ist schönes Wetter und ich kriege auch noch Geld dafür. Ich habe leider den Namen vergessen, dieses Junge, aber ich glaube, ich habe ein bisschen seinen Weg verfolgt und er ist ein ganz, ganz guter Geiger geworden. Zumindest hat er keine Auftrittsängste.
Das lernt man dann, damit umzugehen.
Sag mal, ihr macht diesen Flashmob. Wenn die Menschen darauf reagieren, und ich bin sicher, dass sie darauf reagieren und überwiegend positiv, es ist ja Musik und Musik geht ja unkodiert ins Blut, also in unser Unbewusstes oder in unser limbisches System, wenn wir es anders ausdrücken wollen. Aber wie kriegt man dann den Sprung dahin, dass sie sich dann zu einem Event begeben, in die Philharmonie oder in ein Hauskonzert oder in ein kleines Theater? Wie schafft man das?
Ich glaube, der Ansatz ist an der Stelle noch gar nicht zu Ende gedacht. Man kann natürlich erstmal etwas einen Ausblick geben. Man kann so versuchen, ein Feuer zu entfachen und hoffen, dass das natürlich dann weiterbrennt. Aber allein bei solchen Aktionen kann man nicht stehen bleiben. Das reicht natürlich noch nicht aus. Ich denke, dafür braucht man auch tatsächlich dann die Institutionen. Ich glaube, das Gürzenich-Orchester in Köln hat ganz tolle Arbeit geleistet, gerade in diesem Jahr nochmal mit diesem Rausgehen-Ansatz. Mhm. Die haben ja ihr eigenes System dann gefunden und haben vor allen Dingen versucht, auch Musik, oder sie versuchen es immer noch, noch viel tiefer in der Bevölkerung zu verankern, indem sie zum Beispiel ein Bürgerorchester gegründet haben. Mhm. Und einfach, glaube ich, den Zugang zu klassischer Musik noch selbstverständlicher zu machen, noch näher an die Menschen heranzutragen.
Ja, man vermutet das gar nicht, wenn man so in der ernsten Musik steckt, dass es irgendwelche Hemmungen geben könnte. Ne? Für uns Musiker ist es ja so selbstverständlich. Man spielt und es wird gehört und wo ist das Problem? Und du hast mir da wirklich auch in unseren Gesprächen früher Augen und Ohren dafür geöffnet. Ich finde das grandios. Sag mal, der Tempel. Du hast Musik und Kultur als in einem Tempel ansässig beschrieben. In den 60er Jahren gab es ja schon Versuche, man ist in Fabriken gegangen, man hat dort gespielt, zeitgenössische Musik, also ich denke da an Pollini, der Nono gespielt hat, Berio, Kagel. Und dieses große Experiment ist ja im Grunde gescheitert. Die zeitgenössische Musik hat nicht wirklich sich eine Fangemeinde, also keine große Fangemeinde erschlossen, sondern man will doch wieder Beethoven hören, was ja auch unser Thema ist. Was glaubst du, woran liegt das?
Ich weiß gar nicht, ob das so sehr gescheitert ist, weil den Versuch war es ja auf jeden Fall wert. Und ich finde es auch total legitim, dass es weiterhin Nischen gibt und dass man nicht davon ausgeht, es muss allen gefallen. Ich denke, das Ziel ist schon erreicht, wenn jeder mal die Chance gehabt hat, sich eine Meinung darüber zu bilden. Und dementsprechend kann man vielleicht auch sagen, dass diese Projekte tatsächlich erfolgreich waren. Und dass es einfach legitim ist, dann zu sagen, die Musik spricht mich nicht so sehr an. Und es gibt eben vielleicht dann doch einen Konsens, in dem bewegt sich sicherlich auch ein Beethoven, genauso wie aber natürlich auch aktuelle PopmusikerInnen, die sich eben großer Beliebtheit erfreuen, der eben der großen Masse gefällt. Und daneben gibt es immer wieder Nischen, die vielleicht nur einige Liebhaber ansprechen. Ich denke, einige Menschen aus dem Jazz werden da ein Lied von singen können. Und ich glaube trotzdem, dass man da auch ganz glücklich sein kann in so einer Nische.
Ja, aber selbstverständlich. Man ist ja, natürlich, man ist Musiker. Und ich musste gerade, als ich Kagel und Berio und Nono erwähnte, musste ich an diese Generation von Pianisten denken. Emil Gilels und Sviatoslav Richter. Die haben ja ihre Karriere aufgebaut, in denen sie, das war damals das sowjetische System, in dem sie getourt sind, durch ländliche Gegenden, also nicht unbedingt durch die großen Säle und die großen Städte. Und sie haben dort nicht nur in Gemeindehäusern gespielt, sondern in Fabriken und Krankenhäusern und Kindergärten, vor allen Dingen auch in Kindergärten. Und jetzt nicht diese beiden großen Namen, aber ich weiß von einigen, die haben das als sehr anstrengend empfunden. Einige Pianisten und Pianisten, nee, Pianistinnen fallen mir gerade gar nicht ein. Also es waren doch hauptsächlich männliche Pianisten. Und die haben gesagt, dass sie ihre Musik nicht wirklich verstanden fühlten, aber Gilels und Richter haben in ihren Memoiren alle beschworen, dass eigentlich genau dieses Spielen vor diesem nicht vorgebildeten, nicht vorbereiteten Publikum sie herausgefordert hätte, weil sie ja die Musik transportieren mussten. Und sie sagten, dass genau das sie auf den Weg der Künstlerschaft gebracht hätte. Mhm. Man hat aber damals in den Kindergärten und in den Schulen keine Gesprächskonzerte gehabt, sondern die sind da hingegangen und die haben gespielt. So friss oder stirb, nach dem Motto, ja, die mussten das alle hören. Und viele sind infiziert worden mit diesem Virus der Musik. Ja. Wäre das eine Idee eigentlich heute wieder, einfach zu spielen, einfach sich hinzusetzen und zu spielen? Dreiviertelstunde in einer Schule jetzt, was meinst du?
Unbedingt und auch unbedingt als Gesprächskonzert. Ich hatte vor kurzem noch...
Doch ein Gesprächskonzert, ja?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich habe vor kurzem mit einem Cellisten hier aus Köln gesprochen, Elio Herrera, der eigentlich immer Gesprächskonzerte gibt, wenn ich ihn jetzt gesehen habe in den letzten Jahren. Mhm. Und das hat mir einen viel besseren Zugang gegeben. Er spielt natürlich auch Brahms, aber er spielt auch viel neue Musik. Mhm. Und gerade da ist natürlich für mich der Bedarf sehr, sehr groß gewesen. Mhm. Und er hat einmal einen Satz gesagt, es ist fast alles möglich, solange das Cello keinen Schaden nimmt. Und ich glaube, vor kurzem war er beim Geigenbauer, weil sein Cello tatsächlich einen kleinen Schaden genommen hat. Manchmal geht es also auch darüber hinaus. Aber das ist natürlich erklärungsbedürftig, wenn ich noch keinen Zugang dazu habe. Und ich will mal meinen, dass ich viel Musik höre. Und trotzdem entdecke ich natürlich immer wieder neue Sachen und finde es immer fantastisch, wenn mir der Musiker oder die Musikerin dazu Auskunft gibt und einfach nochmal einführt und auch mit den eigenen Worten die eigene Begeisterung ein Stück weit weiterträgt.
Also du meinst nicht, dass Musik für sich spricht?
Das nicht kann nur. Sie, aber wenn ich jetzt das aufgreife mit, dass die Künstler sich eventuell nicht verstanden gefühlt haben, dann müssen sie den Mund aufmachen.
Hätten sie mal was gesagt, ja. Das ist natürlich ein guter Gedanke. Ja, ich weiß nicht, das Experiment gescheitert, habe ich so gesagt. Ich sehe es natürlich auch nicht so, sondern die Musik hat ja damals gelebt, sie wurde ja aufgeführt. Aber im Moment geht das nicht. Was glaubst du? Werden wir neu geordnet in unserer Kulturbranche? Werden die Karten neu gemischt in einer gewissen Hinsicht?
Na, ich versuche jetzt nochmal so ein bisschen Optimismus vorzuleben. Das muss ich, glaube ich, auch für mich selbst manchmal.
Ja, nur zu, wir brauchen das.
Ich glaube, uns wurde dieses Jahr auf die brutalste Weise vor Augen geführt, wie wir bisher mit unserer Kultur umgegangen sind. Mhm. Und wenn wir aus dieser Situation nicht langfristig etwas Neues bauen und Konsequenzen ziehen, dann wird es vielleicht auch nicht mehr passieren. Aber genau das ist meine Hoffnung, dass wir genau in diesem Jahr gesehen haben, wie unsere Kunst- und Kulturszene aufgebaut ist, wie teilweise die Bedingungen sind, unter denen Kunst und Kultur geschaffen wird, und dass wir nicht weitermachen dürfen und uns nicht feiern dürfen dafür, wenn der Kulturetat stabil bleibt. Es gibt keine Stabilität in Etats. Also sobald man den gleichen Etat ins nächste Jahr fortschreibt, dann hat man ja trotzdem weniger, weil alles andere teurer wird. Und wir sind lange Zeit auf diesem stabilen Niveau geblieben. Das wird nächstes Jahr vielleicht anders sein. Und das wird vielleicht ein paar Jahre sogar anders sein. Aber ich sehe irgendwie noch immer die Chance darauf, dass wir grundlegend in Frage stellen, wie wir Kultur fördern. Und dass wir vor allen Dingen, und das ist die allerwichtigste Ebene, nämlich die Kommune, dass die Kommunen an der Stelle wieder ein Stück weit ihre vom Grundgesetz auch vorgegebene Aufgabe wahrnehmen. Denn momentan passiert sehr, sehr viel über die Staatsministerin für Kultur und Medien.
Ja, die war die Jeanne d'Arc, Monika Grütters.
Genau,
aber hat sehr gekämpft. Ich bin ihr sehr dankbar.
Genau, und das hat, glaube ich, ganz vielen KünstlerInnen in Deutschland sehr, sehr stark geholfen. Aber ich bin da irgendwie noch, ich bin da so ein bisschen an den Strukturen festgeklebt. Ich finde, der Bund ist nicht dafür zuständig, Kulturförderung zu machen. Außer wenn es um exzeptionelle, länderübergreifende Geschichten geht oder um Einzelereignisse. Mhm. Das Beethoven-Jubiläum war natürlich ein Thema für eine Bundesförderung, natürlich, klar. Mhm. Aber ansonsten ist die Kommune zuständig und wir haben das Subsidiaritätsprinzip in der Verfassung stehen und dementsprechend finde ich, dass die Kommunen dieser Aufgabe auch nachkommen sollten. Und sie sind natürlich auch sehr nah dran, sie kennen ihre Institutionen und ihre freien Szenen natürlich viel, viel besser, als es ein Förderprogramm, was beim Land oder beim Bund aufgesetzt wird, kann. Und dementsprechend hoffe ich, dass sich an der Kulturförderpraxis in den nächsten Jahren wieder etwas ändert und wir wieder viel stärker dazu übergehen, dass wir kommunale Kulturförderung haben.
Du hast vorhin das 19. Jahrhundert angesprochen. Was ist denn mit dem Mäzenatentum? Haben wir da noch Hoffnung? Können wir das wieder gesellschaftlich etablieren?
Es gab ja so eine Art Mäzenatentum, was die Stiftungsförderung anging in Deutschland. Ja. Aber wir haben momentan eine Nullzinspolitik und die Stiftungen haben de facto keine Mittel. Es gibt natürlich Ausnahmen, Bürgerstiftungen, die sozusagen Zuspenden weitergeben. Mhm. Aber die meisten Stiftungen, die klassisch aufgebaut sind, also ein Stiftungskapital haben und aus diesem Kapital heraus über die Erträge fördern, die können das momentan nicht. Mhm. Und umso mehr ist natürlich jetzt eine Zivilgesellschaft gefragt, die dann tatsächlich wieder die Rolle eines Mäzens einnehmen müsste, um die Kultur zu fördern. Aber das,
so ist es.
Das ist momentan schwierig und das höre ich von allen Seiten, dass es immer schwieriger wird, eine Stiftung oder eine private Förderung zu bekommen.
Ja, das ist so.
Ich kann das auch noch mit einer Zahl, über die ich vor kurzem gestolpert bin. Es wird ja sehr viel gespendet in Deutschland, also über 5 Milliarden Euro.
Das wusste ich nicht.
Das ist enorm. Aber nur 2,5% fließen in Kultur- und Denkmalpflege.
Echt? Mhm. Das ist natürlich bei 5 Milliarden immer noch nicht wenig, wenn ich jetzt schnell mal rechne. Aber trotzdem, was ist das, 120 Millionen, habe ich schnell gerechnet?
Das kann sein. Ich habe nicht mitgerechnet.
Naja, jetzt müsste ich nochmal nachrechnen. Das war jetzt so aus der Hüfte geschossen. Wahrscheinlich habe ich mich um eine Null vertan, nach oben oder nach unten. Aber ich tippe mal so. Also die Stiftungen haben 2,5% gehen an die. Na, wir sind mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz sehr verbunden. Die haben uns unglaublich geholfen und ich bin unglaublich dankbar. die übernimmt ja die Aufgabe, naja, ohne die man die Denkmäler, die Gebäude gar nicht mehr erhalten könnte. Also ohne diese Stiftung sähe Deutschland ganz anders aus. Das ist schon wahr. Aber zurück zum Mäzenatentum. Man denkt immer, ein Mäzen müsste furchtbar reich sein und furchtbar viel Geld ausgeben für Kultur und Kompositionsaufträge in Millionenhöhe vergeben, damit irgendwie ein neues Kammermusikstück entsteht. Aber das ist ja gar nicht so, sondern die kleinen Beträge, die helfen ja auch. Und im Grunde genommen hilft schon, wenn man bereit ist, einen anständigen Preis unter Anführungszeichen für eine Eintrittskarte zu bezahlen. Das wird ja schon helfen, ja. Aber auch da ist die Hemmschwelle groß. Ich bin auch optimistisch gestimmt, Jerome. Aber ich sehe, dass die Kultur insgesamt ab diesem Jahr wieder ganz neu kämpfen muss. Und wir haben schon vorher gedacht, wir würden kämpfen, aber das ist jetzt eine neue Dimension. Was ist eigentlich mit der Kultur im Alltag, mit dem Instrumentspielen, mit dem Beisichsein in der Betrachtung eines Bildes, im Nachdenken, im Lesen, im Spielen. Spielst du ein Instrument?
Ich muss dazu sagen, ich habe ein Instrument gespielt, weil
jetzt aber.
Ich habe klassische Gitarre gelernt seit dem 6. Lebensjahr, hatte vorher musikalische Früherziehung und habe dann irgendwann die klassische Gitarre gegen eine E-Gitarre getauscht. Als Jugendlicher war das
völlig in Ordnung.
Ich habe dann in Bands gespielt und Texte geschrieben und Lieder gesungen. Irgendwann habe ich die Gitarre weggelegt. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich sie seitdem sehr, sehr selten raushole.
Okay, der 24. November wird hiermit notiert als Stichtag, dass Jerome seine akustische Gitarre erst einmal wieder rausholt. Und dann sehen wir weiter. Nein, es ist schade, wenn man das Instrument weglegt. Es ist ja unplugged, es ist ja noch analog. Ich merke, wir hatten einmal einen Stromausfall und ich konnte in aller Ruhe weiterüben. Zwei Kerzen auf den Flügel und ich kam mir vor wie wer auch immer, Clara Schumann zu ihren Zeiten. Das Musikmachen, finde ich, ist immer wichtiger geworden. Erzähl mir doch von deinen Flashmobs und von der Bürgerstiftung und davon, dass die Menschen die Hemmung verlieren, Musik zu machen, weil sie glauben, Musik muss man auf ganz hohem Niveau können oder gar nicht.
Das Schöne an diesen Flashmobs war, die waren so angelegt, wir haben zwar erst ein Konzert gespielt, aber wir haben danach nicht einfach abgebaut und sind weggefahren, sondern wir haben einfach das Publikum aufgerufen, noch die Instrumente mal auszuprobieren.
Echt?
Und vor allem die Kinder waren natürlich total begeistert davon, plötzlich eine Viola in der Hand zu haben. Die standen Schlange, also wirklich im Kölnberg. 20, 30 Meter Schlange und dann durfte jeder 2-3 Minuten lang mal ausprobieren unter Anleitung und am Klavier stehen und am meisten, das wird die meisten wohl nicht überraschen, am Schlagzeug. Das Schlagzeug macht natürlich gerade so Kids besonders viel Spaß.
Am Anfang war der Rhythmus, das ist so.
Ja, genau. Und das war fantastisch zu sehen, wie viele Kinder da Schlange standen. Wir haben wirklich auch so ein bisschen gehofft, dass die danach ihren Eltern auf die Nerven gehen, so lange, bis die ein Instrument lernen dürfen.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, dass immer weniger Instrumente gelernt werden. Ich weiß nicht, ob das so ist.
Nein, das ist erstaunlicherweise nicht so. Die Musikschulen haben ganz erfreulichen Zuwachs. Und das ist eine Frage, die ich mir, ich schreibe ja eine Doktorarbeit, wie du weißt. Und da habe ich mich mit all diesen Entwicklungen und Zahlen beschäftigt, denn als Musiker sehnt man sich ja erstmal nach Publikum. Warum wird das Publikum weniger, während die Musikschulen wachsen? Das ist komisch, oder? Das heißt, es gibt offensichtlich das Bedürfnis, selber Musik zu machen, aber im stillen Kämmerlein. Man traut sich damit nicht raus. Übrigens habe ich vor, eine Plattform zu gründen. Wir sind ja hier im Klavierzimmer, so heißt ja mein kleines Projekt. Und in diesem Klavierzimmer soll man sich trauen zu spielen. Also ich hoffe, dass ich irgendwann kleine Konzerte veranstalten kann mit Menschen, die wirklich vorspielen wollen, den Stand ihres Könnens präsentieren, ohne zu denken, naja, aber ich kann das ja eigentlich nicht und ich habe ja nicht genug geübt und ich bin ja nicht so weit, sondern sich wirklich trauen vorzuspielen. Klavier, du weißt ja, Glücksspiel, ne?
Glücksspiel, ja.
Glücksspiel, genau. Das ist mein Wunsch.
Da hatte ich eine ganz tolle Erfahrung auch in diesem Beethoven-Wochenende am 14. 15. Dezember gemacht. Ich war bei der Wölfel-Gesellschaft in Bonn und die haben einen Wiener Salon ausgerichtet und haben ein tolles Programm auf die Beine gestellt, 5 oder 6 Stunden lang. Aber das Besondere war, dass sie gesagt haben, ein Wiener Salon besteht nicht einfach nur daraus, dass man im Publikum sitzt und die Musik genießt und zuhört, Ein Salon besteht daraus, dass man selber mitmacht.
Ja.
Und haben Amateure aus dem Publikum aufgerufen, sich doch zu beteiligen. Und erstmal haben wir etwas gemeinsam gesungen, damit jeder teilhaben konnte.
Ja.
Und dann stand einer auf und sagte, ich würde da was spielen, ich bin aber bei weitem kein Profi und ich bin ganz aufgeregt und nervös und bitte verzeihen Sie mir, wenn ich mich mal verspielen sollte. Und er hat fantastisch gespielt. Also ein Amateur in Anführungszeichen, würde ich jetzt mal sagen.
Aha.
Aber trotzdem fand ich das toll, dass einfach aus dem Publikum heraus die Möglichkeit bestand, sich einfach mal nach vorne ans Klavier zu setzen und etwas beizutragen.
Ja.
Und die Gastgeber haben selber vierhändig eröffnet und es war einfach ein ganz inspirierender Nachmittag dort. Das habe ich auch sehr genossen, weil es einfach eine andere Herangehensweise nochmal an ein Konzert war.
Du, es gibt sehr schöne Duo-Stücke für Gitarre und Klavier.
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Das
jo,
muss ich mir
nochmal
überlegen.
Sag ich jetzt einfach mal so. Sag mal, Jerome, deine Liebe zur Kultur, wann ist die entstanden? Erzähl mal ein bisschen was aus deiner Kindheit. Hast du vielleicht einen Schlüsselmoment oder keins, sondern eine ewig wachsende Liebe?
Ein Schlüsselmoment. Es war sicherlich nicht das Vorspielen in Seniorenresidenzen, was wir mit der Musikschule immer mal wieder gemacht haben.
Oh.
Das waren tatsächlich eher so die Pflichttermine, weil das war ja auch nicht die Musik, die ich dann privat gespielt habe. Ich habe meistens beim Üben bin ich abgeschweift und habe die Sachen gespielt, auf die ich Lust hatte.
Mhm.
Und nicht das, was ich gerade einstudieren sollte, um es dann irgendwo zum Besten zu geben. Aber es war sicherlich ein Schlüsselmoment, das erste Mal ein Konzert mit der eigenen Band gespielt zu haben.
Mhm.
Und in einer unheimlich schlechten Akustik und mit wirklich nicht so guten Texten zum ersten Mal trotzdem etwas vorzutragen und auch diesen Moment zu haben, in dem die Nervosität plötzlich weg ist. Also sie ist ja riesengroß, bevor man anfängt. Und sobald man dann losgelegt, dann ist das ein anderes Gefühl. Und das hat nichts gemein mit dem beim Üben zu Hause oder beim Proben, wenn man dann mit der ganzen Band sich irgendwo trifft. So ein Auftritt ist natürlich einfach was anderes.
Und warum?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat so ein bisschen damit zu tun, warum machen wir Kunst und Kultur? Wir haben ja darüber gesprochen, diese gesellschaftspolitische Ebene. Aber am Ende sind wir dann doch wieder bei diesem Gefallen wollen. Und dass man sich einfach freut, etwas, was man eingeübt hat für sich, wo man sich Gedanken darüber gemacht hat, was man vielleicht selber geschrieben oder komponiert hat, einfach mal vorzutragen. Weil am Ende macht man Musik ja doch nicht für sich selber, sondern auch für andere.
Du glaubst, man braucht als Künstler das Feedback?
Man braucht auf jeden Fall ein Publikum. Also ich glaube, der Künstler kann nicht ohne Publikum existieren.
Das ist eine Frage, über die ich mir ganz viele Gedanken gemacht habe. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das schon geht, nur nicht bei den performenden Künstlern. Also ein Komponist kann sehr lange darauf warten, dass ein Stück aufgeführt wird. Ein Schriftsteller kann durchaus schreiben, ohne daran zu denken, dass es publiziert wird. Und naja, die bildenden Künstler, ich will nicht sagen, also viele sind daran gewöhnt, denkt man jetzt an Van Gogh zum Beispiel, dass man einfach arbeiten muss und relativ unabhängig ist jetzt von den Rezipienten, vom Ergebnis, von der Ausstellung, vom Ruhm, vom Erfolg und natürlich auch vom Geld. Man ist relativ unabhängig. Trotzdem braucht man ein gewisses Maß an Zuspruch. Das ist wahr. Und ich denke, das variiert. Wenn man Schauspieler ist und nicht auftreten darf, es ist was anderes, als wenn du Drehbuchautor bist und nicht auftreten darfst, ja, unter Anführungszeichen. Das ist genau der Unterschied. Und unsere Kulturbranche ist ja bunt gemischt von denen, die sich zeigen müssen, weil sie sonst das Gefühl haben, nicht zu existieren. Und von denen, die schaffen müssen, weil sie sonst das Gefühl haben, dass sie nicht atmen können. Ob das jetzt jemand liest oder sieht oder hört, ist dann tatsächlich zweitrangig. Und trotzdem ist im Moment diese Zeit eine Phase, wo wir uns alle diese Frage stellen müssen, wie abhängig sind wir denn davon, ob wir gehört werden? Also ich merke bei mir fehlt das unglaublich. Mir fehlt der Auftritt wahnsinnig. Ich habe zum Glück noch Aufnahmen und ich kann für Aufnahmen üben und mir genügt meine wunderbare Tonmeisterin Karling Hanke, die mir zuhört, mit der ich diskutiere und mit der ich arbeite. Aber wenn ich das nicht hätte, wäre das eine ganz schöne Durststrecke. Das ist schon so. Naja, aber wir sehen ja positiv.
Genau, wir sind Optimisten.
Was hat dich denn inspiriert, weiter Kultur zu machen, als du nicht mehr in der Band warst?
Ich habe dann tatsächlich ein paar Jahre lang keine Kultur mehr gemacht. Ich habe mich sehr intensiv meinem Studium gewidmet. Ich habe Geschichte und Politikwissenschaften studiert. Und irgendwann reichte mir das nicht mehr. Und vielleicht ist das auch wieder so eine Publikumsgeschichte. In der Geschichtswissenschaft hat mich unheimlich frustriert, dass wir da unheimlich intensiv uns einarbeiten, ins Archiv gehen, Texte transkribieren und dann irgendwann etwas schreiben und am Ende lesen es 5 Menschen.
Ja, das ist so.
Das ist halt wirklich frustrierend.
Weil aber diese 5 haben es dann auch wenigstens gelesen.
Die haben es dann wirklich gelesen. Der eine rezensiert es vielleicht sogar, der andere nutzt es vielleicht für eine Hausarbeit. Aber das reicht doch nicht. Also wir müssen vermitteln. Und ich glaube, die Klassikstiftung Weimar hat jetzt unter anderem diese Konsequenz gezogen in der vergangenen Woche, indem sie gesagt hat, es reicht nicht mehr, wenn wir bewahren und erforschen. Wir müssen vermitteln. Ohne die Vermittlung ist das alles nichts wert. Und ohne die Vermittlung kommen wir auch in ein Rechtfertigungsproblem rein. Weil warum soll denn der Steuerzahler, die Steuerzahlerin so viel Geld in so eine Stiftung investieren, wenn sie am Ende keine Vermittlungsarbeit macht? Und wofür bewahren wir dann eigentlich die Sachen? Und das ist etwas, da muss die ein oder andere Wissenschaft nochmal rauskommen. Wissenschaftskommunikation ist auch ein ganz wichtiges Thema.
Mhm.
Und das ist halt sehr stark selbstreferenziell.
Mhm.
Und da wollte ich rauskommen.
Mhm.
Und in der Kultur habe ich einfach viel größere Möglichkeiten gesehen, tolle Projekte zu begleiten. Ich mache ja vor allen Dingen das Organisatorische, auch wenn das jetzt hoffentlich auch immer mal wieder auch anders sein wird. Aber Sachen zu vermitteln, Sachen eine Sichtbarkeit zu verschaffen, das macht unheimlich viel Spaß. Mm,
verstehe ich sofort und finde ich toll, wie du weißt. Sag mal, wie hat sich dein Arbeitsalltag verändert in den letzten Monaten im Vergleich zu früher? AC.
Früher habe ich langfristig geplant.
Okay. Ja.
Jetzt fahre ich sehr viel auf Sicht. Und ich muss immer wieder umplanen. Ja, es ist unglaublich. Also das ganze Jahr besteht nur aus Umplanen.
Ja.
Wenn ich im März gewusst hätte, das wird auch noch im November und Dezember so sein und die Regelungen bleiben gleich, dann hätte ich natürlich das Jahr ganz anders planen können. So war es ein ewiges Hin und Her und immer wieder wurden Sachen geplant und dann wieder verworfen und umgeplant. Wir machen sehr viel Online-Arbeit. Ich arbeite ja für einen Bildungsträger. Und wir machen jetzt natürlich Online-Kurse, wir machen Hybrid-Kurse. Wir dürfen ja eigentlich Präsenzveranstaltungen durchführen. Wir werden da behandelt wie Schulen. Aber das heißt ja nicht, dass die Teilnehmenden das möchten. Je nachdem, mit wem man zusammen wohnt. Vielleicht ist da jemand aus einer Risikogruppe oder man gehört selbst zur Risikogruppe. Oder wir hatten auch den Fall, dass einfach eine Teilnehmerin nach Köln anreisen musste für ein 2-tägiges Seminar und nicht übernachten darf.
Genau.
Als das mit dem Beherbergungsverbot war.
Mhm.
Also sprich, wir müssen jede Woche eigentlich einen neuen Plan schmieden und alle langfristigen Planungen sind dann wirklich ganz langfristig. Ne? Das machen wir dann irgendwann, wenn die Welt wieder normal ist.
Wenn alles wieder gut ist, ja. Uns geht es genauso und wir haben genau die gleichen Anliegen. Ich will jetzt das Wort mit P gar nicht benutzen. Sag mal, du sagst Online und Online-Seminare. Wie verändert sich die Kommunikation, wenn du das über einen Bildschirm machst, Zoom oder Skype oder ich weiß nicht was in dem Teams?
Also es ist ja schon was anderes, wenn man nicht die gleiche, ich sag mal, Temperaturerfahrung allein schon hat. Wenn man nicht im gleichen
Schönes
Raum ist,
wenn
jeder in seiner eigenen Welt ist. Aber man kann natürlich sehr viel daran verändern. Und ich glaube, wir sind da alle so ein bisschen reingestolpert und gerade didaktisch war niemand so richtig darauf vorbereitet, dass man online nicht einfach das Gleiche wie offline machen kann.
Ganz genau.
Gerade das Kennenlernen ist sehr, sehr schwierig, wenn man in einem Online-Format ist. Aber auch da gibt es Möglichkeiten und auch die meisten dieser Tools geben uns die Möglichkeit, beispielsweise mit Breakout-Sessions, wenn ich jetzt an Zoom denke, einfach Kleingruppen zu machen, Speed-Dating-Formate zu machen, dass man sich einfach mal 2 Minuten sieht und nach Gemeinsamkeiten sucht, wirklich unter Zeitdruck. Und nach 2 Minuten sieht man den Nächsten in einer neuen Gruppe. Das haben wir vor kurzem gemacht und das hat unheimlich viel Freude gemacht.
Oh ja, aber Menschen, vor allem Menschen.
Ja, genau, Menschen. Man muss da natürlich einfach umdenken und man muss auch ein Stück weit sich weiterbilden. Ich bin großer Befürworter des lebenslangen Lernens und dieses Jahr hat uns da alles abverlangt.
Seneca, ein guter Mensch bleibt immer ein Anfänger.
Genau.
2 Fragen habe ich noch an dich. Was fehlt dir zurzeit am meisten?
Das Theater tatsächlich. Ich habe diese kurze Phase, in der es wieder möglich war, etwas zu besuchen, auch Theateraufführungen besucht und Konzerte natürlich auch. Aber das Theater fehlt mir am meisten.
Und was macht dich zurzeit am meisten glücklich?
Am meisten glücklich macht mich die Runde mit meiner Frau und meinem Hund nach Feierabend, weil das ist natürlich die Kehrseite. Ich habe einen unheimlich dichten Terminkalender und erstaunlicherweise schaffe ich seit einem halben Jahr zumindest 4-5 Mal pro Woche, dass wir nach Feierabend gemeinsam durch den Park spazieren und uns von unserem Tag erzählen.
Das ist schön. Was habt ihr für einen Hund?
Ein Whippet, einen Windhund.
Oh, der braucht Auslauf, ja?
Ja, aber den holt er sich von alleine. In der Zeit, in der wir, weiß ich nicht, 3-4 Kilometer gehen, macht er das Fünffache.
Ne? Ich dachte, er geht in der Wohnung die Wände rauf und runter, dann wären das auch Kilometer.
Nee, der ist die ganze Zeit im Vollsprint und der holt sich seine Bewegung.
Cool. Und der wartet jetzt auf dich?
Der wartet jetzt auf mich und gleich werde ich mit ihm spazieren gehen.
Das ist auch eine schöne Aussicht für den Abend. Jerome, ich danke dir sehr. Ich muss sagen, ich selbst habe richtig gute Laune nach unserem Gespräch. Ich fand es inspirierend und ich würde dich gerne in ein paar Wochen wieder zum Gespräch bitten, damit ich höre, wie sich alles entwickelt hat, wenn du dann noch mal Zeit findest.
Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
Alles Gute dir.
Alles Ciao. Gute. Tschüss.